Hallo liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Oldtimer. In der nächsten Stunde hören Sie eine Sendung der Firma Korrosionsschutzdepot, Fachhandel für Rostschutz und Fahrzeugrestaurierung.
Willkommen und schön, dass Sie mit dabei sind in unserer Stunde mit dem Korrosionsschutzdepot Deutschland. Wichtige, interessante Tipps, das kann ich Ihnen jetzt schon verraten, wird es auch in dieser Stunde wieder geben. Wir sprachen mit dem Geschäftsführer, mit Herrn Schucht, über viele interessante Fragen. Bleiben Sie dran, ein Mikrofon für Sie ist Sascha Lang. Sind Kunifer-Bremsleitungen zugelassen und können diese auch als Benzinleitungen verwendet werden?
Grundsätzlich kann man, fangen wir einfach mit dem zweiten Teil von der Frage an, eine Bremsleitung oder eine Kunifer, also eine nicht rostende Kupfer-Nickel-Leitung, auch als Spritleitung einsetzen, Kraftstoffleitung einsetzen, egal ob für einen Ottokraftstoff oder für Diesel oder sonst was, das spielt keine Rolle. Da gibt es keine Vorschriften und auch keine Begrenzung und die Verträglichkeit ist zu 100% gegeben. Man hat bei Kunifer eben den Vorteil, dass es sich hier um ein Mischmetall handelt, was nicht rosten kann, was natürlich in der Oldtimerei immer sehr beliebt ist. Die große Frage ist natürlich jetzt die Einsetzbarkeit als Bremsleitung. Also grundsätzlich muss man sagen, aus technischer Hinsicht geht es, das ist gar keine Frage. Und man darf es auch. Es gibt in Deutschland eine DIN-Norm, die genau regelt, was in Bremsanlagen eingebaut werden kann. Und wenn man sich diese DIN beschafft, also kann man sich bei einem Berliner Verlag kaufen, kostet etwa 10 oder 15 Euro, frei zugänglich ist die DIN leider nicht, dann kann man sehen, dass hier genau zwei Leitungen in Deutschland zugelassen sind. Das sind Stahlleitungen, reine Stahlleitungen und eine Kupfer-Nickel-Verbindung, die sich Kunifer 10 nennt. Das ist also ein ganz spezielles Gemisch. Und wenn man so eine Kunifer 10-Leitung als Bremsleitung hat, dann darf man die in Deutschland grundsätzlich einsetzen als Bremsleitung. Gibt es nichts dagegen zu sagen. Das Problem ist an der ganzen Sache, dass es keine Richtlinie darstellt, dass wenn man das verbaut hat, dass sich auch jeder TÜV-Prüfer oder jeder DEKA-Prüfer oder wer auch immer so ein Fahrzeug dann abnimmt, daran halten muss. Er kann sagen, ihm gefällt das nicht, weil der Verlegeradius nicht stimmt, weil das bei diesem Fahrzeug nicht original war. Das ist ein bisschen schwierig. Und von daher sollte man sich nicht hundertprozentig darauf verlassen, dass diese Einbaumöglichkeit besteht, sondern wenn man diese Kunifer-Leitung verbauen möchte und man hat vor allen Dingen eine Vollabnahme vor sich, also im Prinzip eine Totalrestaurierung mit einer Neuanmeldung, ist es sinnvoll, mal mit einem TÜV-Prüfer vorher schon zu besprechen, dass man das möchte, den TÜV-Prüfer auch auf diese vorhandene DIN mal hinweisen, dass diese Möglichkeit vom deutschen Gesetz eben gegeben ist, dass die verwendet werden darf als Bremsleitung. Und dann findet man eigentlich immer einen Weg, dass man das Fahrzeug dann nachher auch zugelassen kriegt. Möglicherweise möchte der TÜV-Prüfer dann haben, dass die doppelte Anzahl Halter verlegt werden, weil diese Rohre nicht so starr sind wie die Stahlleitung und sich somit, wenn man mal irgendwo drüber rutscht, Ast hängen bleibt oder sowas auch mal eher verbiegen könnte. Das sind eben so ein paar Diskussionspunkte, die da einfach offen bleiben. Aber grundsätzlich sind die Kunifer-Leitungen einbaufähig und eben auch entsprechend erlaubt in jeglicher Art von Fahrzeugen. Also da spielt Bau ja eigentlich überhaupt keine Rolle.
Welchen Unterschied macht es, ob eine Grundierungspistole einen Saug- oder Fließbecher hat?
Ja, eine gute Frage. Prinzipiell macht es mal gar keinen Unterschied, weil vom Basis her gesehen die Pistolen vollkommen identisch arbeiten, weil in dem Luftstrom, der vom Kompressor kommt, der durch die Pistole durchgeht, die Farbe einfach nur mitgerissen wird. Einmal läuft sie von oben in den Luftstrom rein, einmal wird sie von unten angesaugt. Von daher macht das eigentlich gar keinen Unterschied. Aber es ist, und das ist eben der wichtige Punkt, es kommt immer darauf an, was man oder wo man lackieren möchte. In der Regel hat man drei Möglichkeiten. Entweder man hat ein Blech, was sozusagen vor einem auf der Werkbank liegt oder was man eben von oben nach unten sozusagen lackieren möchte. Man steht oberhalb des Blechs und lackiert halt sozusagen nach unten. Oder man hat senkrechte Flächen, die man lackieren möchte. Also der Sprühstahl geht waagerecht. Beziehungsweise die dritte Variante, man muss über Kopf arbeiten, also sprich am Unterboden nach oben sprühen. Und das ist eigentlich so das Kriterium, nach dem man eine Pistole auswählen sollte. Wenn ich über Kopfarbeiten habe, dann bietet sich ausschließlich eine Pistole an, die einen Saugbecher hat, also sprich, wo der Becher unter der Pistole hängt, weil man die eben auch so kippen kann, dass der Sprühstrahl nach oben geht, ohne dass einem jetzt großartig nennenswerte Mengen Lack auslaufen würde. Wenn der Becher oben auf der Pistole ist und man kippt die nach oben, saust natürlich die ganze Farbe hinten aus dem Becher raus und es gibt eine Riesensauerei, das ist dafür nicht geeignet. Wenn man sehr häufig kleine Mengen nur verarbeiten möchte und auch kleine Flächen nur lackiert, dann ist die Pistole mit dem Becher oben, also die sogenannte Fließbecherpistole, definitiv im Vorteil, weil die zur Pistole hin wie so eine Art kleinen Trichter, wie so ein Konus hat, wo man auch nur minimale Mengen im Prinzip reinfüllen kann, die dann auch sicher in die Pistole reinlaufen und mitgerissen werden, dass es ein sauberes Lackierbild gibt. Bei der Saugbecherpistole, also in der Lösung, wo der Becher unten ist und ein Steigrohr reingeht, brauche ich eigentlich im Minimum immer so 50 bis 100 Milliliter, eher 100 Milliliter unten drin stehen, damit das Saugrohr auch wirklich was ansaugen kann. Das heißt, diese Pistole bietet sich überwiegend an für größere Flächen. Von daher ist es letzten Endes so, man wird langfristig, wenn man sehr viel macht, kleinere Sachen, größere Sachen nicht drum hinkommen, sowohl die eine als auch die andere Pistole zu haben, weil es einfach praktischer ist. Ansonsten, wer eine Lösung sucht für sich, die einfach ist, die preiswert ist, die universell ist und überall einsetzbar ist, der wird immer auf eine Saugbecherpistole greifen, weil die halt grundsätzlich in allen Lagen funktioniert.
1992 war die Geburtsstunde des Korrosionsschutzdepots. Entstanden aus dem Hobby der Fahrzeugerhaltung und Restaurierung sowie der Erkenntnis, dass eine sachlich fundierte Beratung für Rostschutz- und Restaurierungswerkzeuge am Markt fehlte. In der Anfangszeit war das Korrosionsschutzdepot ein Ein-Mann-Betrieb und ein klassischer Versandhandel mit Verkaufskatalog. Mit den Jahren ist der Betrieb kontinuierlich gewachsen und die ersten Mitarbeiter wurden eingestellt. Fast zeitgleich erfolgten die ersten zaghaften Schritte in der neuen, aufkeimenden Welt des Internets. Aus der anfänglichen, sehr einfachen Einkaufsmöglichkeit per Online-Bestellschein entstand sehr bald einer der wenigen frühen Online-Shops für die Oldtimer-Szene. Interessanterweise hat die Oldtimer-Szene länger gebraucht als andere Geschäftszweige, Online-Shops als Einkaufsmöglichkeit zu akzeptieren. Heute dagegen ist das Internet gerade in der Oldtimerei nicht mehr wegzudenken. Denn nirgendwo anders kann man so schnell Informationen für eines der schönsten Hobbys der Welt bekommen oder mit Gleichgesinnten in Kontakt treten. Mit den technischen Möglichkeiten des Internets hat auch das Korrosionsschutzdepot immer wieder neue, bessere und feinere Ideen und Methoden gefunden, sein Wissen und Können an die Kunden weiterzugeben. Heute, mehr als 20 Jahre nach der Geschäftsgründung, besteht unser Betrieb aus 20 ständigen Mitarbeitern, die neben der Versandtätigkeit und Lackherstellung vor allem für die spezifische und eingehende Beratung bei Kundenfragen zuständig sind. So findet der Kunde zu uns. Im Internet unter www.korrosionsschutz-depot.de, per Telefon unter 09101 6801 oder direkt in Langenzenn in der Region Nürnberg in unserem Ladengeschäft.
Wir hatten es schon vorhin mit Saug- und Fließbechern. Jetzt kommt eine Frage zu den Saug- und Druckbecherpistolen. Was ist denn da überhaupt der Unterschied?
Genau, also es gibt grundsätzlich bei dem Pistolenprinzip, wie die also von der Druckluftaufbereitung her arbeiten, die Saugbecher und die Druckbecherpistolen. Um nochmal ganz kurz zu den Grundierpistolen zu schwenken. Grundierpistolen und Lackierpistolen arbeiten immer nach dem Saugbecherprinzip. Also die gehören sozusagen in die einfache Kategorie von den Pistolen. Das ist aber auch hier vollkommen ausreichend oder letzten Endes auch so gewünscht, weil man mit viel Luft und wenig Material arbeiten möchte, um einen gut kontrollierbaren Materialauftrag zu haben. Das heißt also, die Lackierung ist eine Feinarbeit und da hilft es nichts, wenn da elends viel Material, also Farbe auf einmal kommt, was man nicht mehr kontrollieren kann und dann gibt es nachher Läufer. Deswegen arbeiten also Grundier- und Lackierpistolen oder Farbspritzpistolen im Allgemeinen nach dem Saugbecherprinzip. Saugbecherprinzip bedeutet, dass vom Druckluftanschluss aus durch den Pistolenkörper, also den Griff, den man in der Hand hat, die Druckluft einfach nur durchgeht und per Unterdruck von oben oder von unten, je nachdem wie es gemacht ist, das Material einfach nur angesaugt wird. Bei zäheren Materialien hat man das Problem, dass die Ansaugkraft oft nicht ausreicht, um das Material mitzunehmen, das Dickflüssige durch die Steigrohre zu bringen, beziehungsweise auf längeren Strecken, wenn man dann mit einer Hohlraumpistole arbeitet, wo vorne 50, 60 Zentimeter oder auch mal Meter, Meter 50 Hohlraumsonde drauf ist, auch das Material dann gleichzeitig noch durchgepresst werden muss. Man muss sich vorstellen, die Luft kommt durch die Pistole, saust durch den Pistolengriff durch, geht in diesen Hohlraumschlauch mit durch und hat natürlich durch die Länge von dem Schlauch auch einen gewissen Gegendruck. Das heißt, die Kraft lässt nach, mit der das Material angesaugt werden kann. Und je zäher dieses Material ist, umso schwieriger wird es für so eine Pistole, auf der einen Seite das Material anzusaugen und auf der anderen Seite durch den langen Schlauch zu, ja, letzten Endes natürlich mitzureißen oder durchzupressen. Und deswegen gibt es für Unterbodenschutz, vor allen Dingen aber eben für die Hohlraumschutzverarbeitung, sogenannte Druckbecherpistolen, wo man das Arbeitsprinzip etwas umgeändert hat. Das heißt, die am Pistoleneingang kommende Luft geht jetzt nicht einfach nur durch den Pistolenkörper durch, sondern sie wird umgeleitet und geht direkt auf einen hermetisch abgeschlossenen Druckbecher. Das heißt, so ein Becher hat auch keine Entlüftungsbohrung oder sowas, was ja die ganze Geschichte unsinnig machen würde. Und man setzt mit der Druckluft den Becher unter Druck, so in der Regel zwischen 4 und 6 Bar, reguliert das natürlich entsprechend über den Kompressor. Und jetzt hat man wie so eine Druckkartusche oder auch wie bei einer Spraydose ordentlich Druck in diesem Becher, der das Material durch dieses Steigrohr hochdrücken kann. Das heißt also, man muss sich an der Stelle wenig Gedanken machen, kann die Pistole das jetzt mitreißen oder nicht. Und dann wird ein kleiner Teil von der Luft nach wie vor, auch wie bei den Saugbecherpistolen, durch den Pistolengriff durch, nach vorne durch die Düse oder durch den Schlauch durch, um ein Material-Luft-Gemisch zu erzeugen. Das heißt also, wir haben auf der einen Seite per Druck die Förderung des Materials und auf der anderen Seite eben durch die Druckluft auch die Zerstäubung vom Material. Und hiermit können dann eben zähe Unterbodenschutzmaterialien oder eben auch Hohlraumversiegelungen über eine längere Strecke, bei Saugbecherpistolen ist eine Hohlraumsonde immer so auf 70, 80 Zentimeter begrenzt, je nach wie Machart, wie so eine Pistole gemacht ist, und kann dann bei einer Druckbecherpistole eben auch mal mit einem Meter, mit 1,50 Meter oder 2 Meter Hohlraumsonden arbeiten und man kriegt eben auch entsprechend zähflüssige Materialien dadurch. Die Druckbecherpistolen sind auch insgesamt von den Einstellarbeiten oder Einstellmöglichkeiten, die man hat, wesentlich genauer gemacht und kommen einer professionellen Lackierpistole da schon ziemlich nahe, was sich natürlich auch im Preis widerspiegelt. Erstmal ist das Material wesentlich stabiler und die Pistolen sind auch deutlich massiver gemacht und feiner gearbeitet. Also Druckbecherpistolen beginnen so, wenn man es vernünftig hat, mit Zubehör im Bereich von 100 Euro und gehen dann meistens so bis 150 Euro. Man kann aber auch durchaus mal Modelle für 200, 250 Euro finden. Während Saugbecherpistolen alle im Bereich zwischen 20 und 50 Euro liegen und entsprechend preiswert sind. Aber man ist halt eben auch bei der Verarbeitung ein bisschen eingeschränkt. Die Druckbecherpistolen zerstäuben auch wesentlich genauer. Allein durch diese Trennung von Materialdruck und Zerstäubungsdruckluft und natürlich auch durch die Einstellmöglichkeiten, die man hat. Das heißt, man kriegt einen wesentlich feineren und genauer zu steuernden Sprühnebel hin, was für die Hohlraumversiegelung schon ziemlich brauchbar ist. Man gibt so den flapsigen Ausdruck, man rotzt nicht einfach nur das Material in die Hohlräume, sondern man sprüht es wirklich fein zerstäubt und relativ gleichmäßig dann in die Hohlräume rein und kriegt dann auch eine gute gleichmäßige Verteilung hin, sodass man keinen großen Überschuss in die Hohlräume reinsprüht, der dann eigentlich letzten Endes nur unnütz am Boden liegt oder dann, also am Boden von den Hohlräumen liegt oder aus den Ablauflöchern beziehungsweise Schweißspalten dann ausläuft. Das macht so eine Druckluftpistole, Druckbecherpistole schon sehr angenehm.
Danke fürs Zuhören, das war's für diese Ausgabe. Am Mikrofon für Sie war Sascha Lang und ich sprach mit Dirk Schurz, Korrosionsschutzdepot Deutschland. Bye bye.